der T-Online-Tagesanbruch zum Hören. Herzlich willkommen zum Tagesanbruch am 9. September 2026. Ein monströses Verbrechen, geschrieben von Florian Harms. Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser, um 8,19 Uhr an einem Dienstagmorgen im September greift im Heck einer Boeing 767 eine Frau zum Bordtelefon. Betty Ong, Flugbegleiterin auf American Airlines 11, spricht ruhig in den Hörer. In der Business Class sei jemand niedergestochen worden, berichtet sie der Reservierungszentrale am Boden. Sie glaube, die Maschine werde entführt. Das Cockpit antworte nicht. Tatsächlich sitzt vorn im Cockpit nicht mehr der Pilot auf seinem Sessel. Stattdessen sitzt dort nun ein Mann namens Mohammed Atta. Versehentlich drückt er bei seiner Ansage die Funktaste. So können ihn die Leute von der Flugsicherung hören. Wir haben einige Flugzeuge, bleiben Sie einfach ruhig und Ihnen wird nichts geschehen, sagt er. Wir kehren zum Flughafen zurück. 22 Minuten später lenkt er den Passagierjet in den Nordturm des World Trade Centers in New York. Mit dem Aufprall beginnt eine brutale Epoche. Fast 3000 Menschen sind durch die Terroranschläge am 11. September 2001 aus dem Leben gerissen worden. Übermorgen jähren sich die Attacken zum 25. Mal. Mehr als ein Drittel der Toten sind bis heute nicht identifiziert. Und das Sterben hört nicht auf. Rund 9000 Menschen sind seither an Erkrankungen gestorben, die aus dem Staub der einstürzenden Wolkenkratzer resultierten. Der Terror vor den Augen von Millionen Fernsehzuschauern traf Amerika ins Herz und erschütterte die stolze Nation zutiefst. Eine andere Szene, 2 Jahre später in der irakischen Stadt Abu Ghraib, westlich von Bagdad. Die amerikanische Besatzungsmacht hat das Gefängnis aus der Saddam-Zeit übernommen und sperrt dort mehr oder weniger willkürlich Menschen ein. Kriminelle und Beamte des gestürzten Regimes, aber auch viele Leute, die irgendwie verdächtig erscheinen oder zur falschen Zeit am falschen Ort aufkreuzten. Es sind Tausende. Im Zellenblock 1a steht ein Mann auf einem Karton. Er trägt einen zerschlissenen Umhang, hat eine schwarze Kapuze über dem Kopf und Drähte an Fingern und Zehen. Man hat ihm gesagt, er bekomme einen Stromschlag, wenn er herunterfalle. Ein paar Meter weiter liegt ein nackter Mann am Boden, eine Hundeleine um den Hals, die von einer feixenden Amerikanerin gehalten wird. Die Soldaten machen Fotos. Eines zeigt nackte Gefangene, zu einer Pyramide gestapelt, dahinter grinsende Soldaten mit erhobenen Daumen. Sie misshandeln ihre Opfer, zwingen sie zu sexuellen Handlungen, einen hängen sie an den Handgelenken auf, die hinter seinem Rücken gefesselt sind. Er erstickt. Der Terror von Abu Ghraib war kein Betriebsunfall, er entsprang der amerikanischen Politik. Wut entbrannt und zu allem entschlossen, zog die mächtigste Nation der Welt in den Krieg gegen den Terror, um sich für die Anschläge vom 11. September zu rächen, und verlor dabei jedes Maß. Die Opferzahlen des jahrelangen Feldzugs sind monströs. 176.000 in Afghanistan, 67.000 in Pakistan, bis zu 315.000 im Irak, 266.000 im syrischen Kriegsgebiet, 112.000 im Jemen. Insgesamt sind es fast 1 Million Tote, mehr als 432.000 von ihnen Zivilisten. Rund 38 Millionen Menschen wurden vertrieben, die unzähligen Schlachten kosteten 8 Billionen Dollar. Wofür das alles? Massenvernichtungswaffen fanden die USA im Irak ebenso wenig wie Verbindungen zwischen Saddam Hussein und den Attentätern von 9/11. Was bleibt, sind Vermutungen. Der Griff nach dem Öl, die Dominanzfantasie der Neokonservativen, der Groll des Cowboy-Präsidenten George W. Bush gegen den Mann, der seinen Vater politisch überlebt hatte. Statt Ruhm und Ehre kehrten Zinkserge mit Gefallenen in die USA zurück. Und als der Irak nach dem Krieg Lizenzen für seine Ölfelder vergab, gingen die lukrativsten Verträge an chinesische, russische, britische und italienische Konzerne. Nicht einmal die Beute heimsten die Amerikaner ein. Der Preis dieser gewalttätigen Jahre bemaß sich nicht nur in Leichen und Dollars, sondern auch in Aufmerksamkeit. Der Westen richtete sein Denken, seine Geheimdienste und seine Haushalte auf einen einzigen Gegner aus und übersah, dass im Finanzsystem eine Blase wuchs. Die Notenbank hatte den Leitzins nach den Anschlägen auf 1% gesenkt und dort belassen. 6 Jahre nach 9/11 platzte der Immobilienmarkt. Verlorene Häuser, verlorene Renten, verlorenes Vertrauen. Banken schlitterten in die Pleite, ganze Staaten taumelten Richtung Bankrott. Amerika stürzte aus dem Rachefeldzug in eine kollektive Depression. Ein Jahr nach der Invasion hielten 42% der Bevölkerung den Irakkrieg für einen Fehler. 5 Jahre später glaubte erstmals eine Mehrheit, die Regierung habe sie bewusst getäuscht. Weitere 2 Jahre später fühlten sich 2/3 der Amerikaner nach Strich und Faden von ihrer Regierung belogen. Diese Kränkung ist nie wieder verheilt. Das Misstrauen gegen die Elite in Washington steigerte sich zur kalten Wut. Wenige republikanische Politiker besaßen das Rückgrat, das Desaster einzugestehen. Einer schon. Er trat an einem Februartag 2016 vor Wähler der Republikaner in South Carolina und sagte, was er dachte, der Irakkrieg war ein Fehler. Bush hatte gelogen. Amerika dürfe nie wieder sinnlose Kriege im Ausland führen. Er gewann die Vorwahl und ein Dreivierteljahr später die Präsidentschaft. Ja, man kann Donald Trump viel vorwerfen, aber er hatte schon immer ein feines Gespür für Stimmungen. Amerikas Radikalisierung hat viele Väter. Einer heißt Irak, Politiker, die ihr Volk mit Lügen in einen verbrecherischen Krieg schickten und die Folter ihrer Soldaten zu Einzelfällen verharmlosten, haben das Misstrauen gesät, aus dem heutige Demagogen ihre Kraft saugen. Die Lehre dieses brutalen Vierteljahrhunderts ist schlicht. Wer angegriffen wird, hat das Recht, sich zu wehren. Und die Pflicht, dabei besonnen zu bleiben. Hitzköpfige Gegenschläge fühlen sich nur an wie Stärke, bedeuten in Wahrheit jedoch die Kapitulation des Verstands vor dem Schmerz. Al-Qaida verfügte am 11. September nur über einige hundert Kämpfer. 20 Jahre später war der Nahe Osten zerrüttet, Afghanistan zerbombt, Amerika gespalten und der Westen trotz aufgeblasener Geheimdienste stärker verunsichert denn je. Die Attentäter um Mohammed Atta haben mehr erreicht, als sie zu hoffen wagten. Nicht, weil sie so stark waren, sondern weil ihre Gegner so wütend waren. Kluge Staatsleute gehen entschlossen gegen Gewalttäter vor, bewahren jedoch kühlen Kopf. Sie halten sich auch dann ans Recht, wenn es schwierig wird. Sie handeln strategisch und bedenken stets die langfristigen Folgen ihrer Entscheidungen. Das gilt im Umgang mit allen Terroristen, Mohammed Atta genauso wie Wladimir Putin. Entschlossenheit ohne moralischen Anker ist kein Schutz. Sie ist nur eine andere Art zu verlieren. Das war ein Auszug aus dem T-Online-Tagesanbruch, automatisch produziert. Wenn Sie den gesamten Tagesanbruch-Newsletter lesen oder als E-Mail abonnieren möchten, finden Sie alle Ausgaben und die kostenlose Anmeldung unter t-online.de/tagesanbruch.